Ziel erreicht, geschafft. Endlich Konfi, dann kann man heimfahren. Ist das so bei euch? Endlich letzter Gottesdienst, letzter Termin, heimfahren. Wer von euch fährt gerne Rad? Ja, einige fahren wenigstens gerne Rad hier, von den anderen fahren die nicht so gern, glaube ich. Haben sich nicht so viel gemeldet jedenfalls. Also ich fahre gelegentlich ganz gerne Fahrrad. Also Fahrradfahren ist was sehr Entspannendes, was sehr Schönes. Wenn das Wetter schön ist, also wenn es regnet, mag ich es nicht so gern. Heute macht man das zur Entspannung, weil man einfach Lust hat, mal rauszufahren, weil man ein bisschen sich sportlich betätigen will oder wie auch immer. Aber es gab eine Zeit, als ich so 6 Jahre alt war, da war das Fahrrad mehr so ein Gebrauchsmittel. Es gab kaum Leute, die ein Auto hatten damals. Wir wohnten auf dem Dorf, da konnte man die Autobesitzer an einer Hand abzählen. Wer da ein Auto hatte, die anderen hatten alle ein Fahrrad. Aber die Kinder hatten noch kein Fahrrad. Heute fahren ja Kindergartenkinder schon manchmal mit ihrem Rädchen zum Kindergarten. Und ich habe mir sagen lassen, Schulkinder, 3., 4. Schuljahr, ganz selbstverständlich, wer die Fahrradprüfung bestanden hat, der darf mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Tolle Sache. Heute haben alle ein Fahrrad. Damals, wie gesagt, war das Erwachsenensache. Und ein Kind, das bekam erst dann ein Fahrrad, wenn es groß genug war, auf einem normalen Fahrrad zu fahren. Wenn Geld da war. Das war ja nicht so selbstverständlich. Wir wohnten damals, wie gesagt, auf so einem kleinen Dorf, an so einer Straße, die sehr abschüssig war. Und diese Straße war damals noch nicht asphaltiert. Es war so einfach, so wie so ein Feldweg sah das damals aus. Und wenn es geregnet hatte, kann man sich vorstellen, das war alles matschig. Und mein Vater war auch Pfarrer und dann kamen manchmal Leute zu meinem Vater, und um mit dem was zu besprechen oder auch zu beten oder wie auch immer. Und eines Tages kam eine ältere Frau, die hatte so ein richtig großes, altes Damenfahrrad, so ein schweres Eisendamenfahrrad. Auch so groß wie das hier, aber ein Damenfahrrad halt. Und die stellte das Rad bei uns vorm Haus ab. Es gab damals noch keine Schlösser, das war auf dem Dorf. Da hat man das Rad einfach abgestellt und ist dann wieder weitergefahren. Da hat keiner das Fahrrad abgeschlossen. Und ich stand draußen im Hof und habe das beobachtet. Ich habe mir schon immer meine Gedanken gemacht, Mensch, wie geht denn das eigentlich, dass man so ein Rad, was nur 2 Räder hat, eins vorne, eins hinten, dass man das fahren kann, dass es nicht umfällt. Wenn man das abstellt vorm Haus, dann fällt das um. Da muss man es an die Wand stellen. Aber wenn man... Also ist merkwürdig, wie funktioniert das, dass man damit fahren kann? Und da habe ich mir überlegt, also jetzt die Frau da drin, wann wird sie wieder rauskommen? Hoffentlich nicht so bald. Da habe ich mich umgeguckt, habe niemanden gesehen, der mich beobachtet. Und dann habe ich gesagt, oh, dann wage ich es mal. Ich probiere mal, ob ich das Ding da so auf die Straße wuchten kann, auf diesen Feldweg, und dann mal ein Stück damit fahren kann. Und dann habe ich das Rad genommen, habe das so, ich war ja selbst nicht viel höher als der Lenker, habe das Rad dann so vor den Hof geschoben. Es ging ja, wie gesagt, abschüssig, muss man sich gar nicht so viel Mühe geben, dann da loszufahren. Und dann bin ich da so rübergeklettert, es war, wie gesagt, ein Damenfahrrad, ging relativ leicht. Und dann habe ich mich auf die Pedale gestellt, habe den Lenker festgehalten und es ging. Es hat geklappt. Man konnte schön diesen Weg runterfahren, zwar zu holprig, wie gesagt, überall diese Schlaglöcher und was weiß ich alles, aber es ging. Es gab nur ein kleines Problem. Irgendwann war die Straße zu Ende und dann kam eine Kurve und geradeaus wäre es eigentlich direkt in so einen Bauernhof reingegangen. Nur das Hoftor, das war, was sonst immer offen war, das war zu. und ich habe natürlich als 6-Jähriger noch nie auf dem Fahrrad gestanden und keine Ahnung gehabt, was eine Bremse ist. Und von daher wusste ich auch nicht, wie man das Fahrrad zum Halten bringt. Und dann habe ich so in letzter Sekunde, habe ich mich so für die horizontale Seitenlage entschieden. Das heißt, ich bin abgesprungen von dem Rad und habe das Rad dann einfach so von mir gestoßen. Hat mir ein bisschen wehgetan, aber war nicht schlimm. Wichtig war für mich, ich habe es geschafft, auf diesem Rad ein Stück Wegs wenigstens zu fahren. Ich habe es geschafft, mit diesem Rad zu fahren. Und habe 2 Dinge an diesem Tag gelernt. Einmal, ich konnte mich auf diesem Rad halten. Und zum Zweiten, ich konnte losfahren und mich einfach auf diesem Fahrrad das Gleichgewicht halten. Das heißt, das Fahrrad fuhr, ohne umzufallen. Also Fahrradfahren, das kann man nur, wenn man losfährt. Sonst fällt das Fahrrad um. Ein Fahrrad, was nicht gefahren wird, das fährt nicht, das fällt um, das bleibt liegen. Man muss, wenn man fahren will, muss man einfach losfahren, muss man sich draufsetzen, draufstellen und losfahren. Nur im Fahren kann man Gleichgewicht halten, nur im Fahren, da funktioniert das mit dem Fahrrad. Also wer Fahrradfahren lernen will, muss losfahren. Das heißt ja auch Fahrrad, nicht Stehrad. So ist das übrigens auch im Glauben. Ob die Geschichte mit Gott und Jesus stimmt, ob es Gott gibt, ob er mich hört, wenn ich bete, ob Jesus auferstanden ist, ob er mir hilft, ob er wirklich lebt, ob er mir hilft, wenn ich in Not bin, ob er mich führt, ob er mir meine Schuld abnimmt, wenn ich sie ihm bekenne, das kann ich nur wissen, wenn ich es ausprobiere. Wenn ich wirklich hingehe und sage, Herr Jesus, ich sage dir jetzt einfach mal, was ich auf dem Herzen habe. Ich sage dir jetzt einfach mal, wie es mir geht. Nur dann kann man ausprobieren, ob das trägt, ob das funktioniert, ob man da die Balance halten kann, ob da dieser Jesus wirklich antwortet, ob er wirklich etwas tut in meinem Leben. Und ich habe das erfahren, ich bin 17 Jahre alt gewesen, als ich mich zu Jesus Christus bekehrt habe, als ich angefangen habe mit einem Leben mit Jesus, also ein bisschen älter als ihr nach der Konfizeit erst, und habe Wunder erlebt über Wunder in diesem Glauben. Das heißt, immer wieder erfahren, das trägt. Mit diesem Jesus zu leben, das funktioniert. Es gibt ja auch so Typen, die lieber ewig laufen, anstatt Fahrradfahren zu lernen. Och, reicht mir, laufen reicht mir, brauche ich nicht Fahrradfahren. Es gibt Leute, die haben einfach kein Ziel im Leben, das sie erreichen wollen. Die sagen, ich lebe einfach so vor mich hin, reicht mir. Es reicht ihnen, wenn sie einfach so ihre Jahre rumbringen. Und ich muss euch leider gestehen, ich habe viele alte Leute kennengelernt, wo ich den Eindruck hatte, Mensch, die haben doch ganz viel erlebt in ihrem Leben und die haben einfach so vor sich hingelebt. Und da hat man nicht den Eindruck gehabt, dass die auf was zuleben, sondern die haben sich dann später beschwert, dass die Finger nicht mehr so gehen und die Beine und dass man nicht mehr so im Garten arbeiten kann und dass man nicht so viel stricken und nähen kann, wie man das früher gemacht hat. Das war ja wichtig und das war für die ganz, ganz furchtbar schlimm. Die haben immer nur so vor sich hin gelebt. Das war alles, was ihnen wichtig war. Corinna hat vorhin das Gleichnis vom verlorenen Sohn vorgelesen, was ihr alle gut kennt aus der Konfizeit. Als der das Erbteil seines Vaters in fremden Ländern, und Martin Luther sagt, verprasst hatte und eine Hungersnot kam, ist er schließlich als Schweinehirt bei den Schweinen gelandet. Es gibt eine moderne Übersetzung von dieser Geschichte, die in der Volksbibel aufgeschrieben ist. Da ist er nicht bei den Schweinen gelandet, sondern als Kloputzer bei McDonald's. Und lassen wir es doch einfach mal so, wie es heute ist, als Kloputzer bei McDonald's. Und ich will euch mal sagen, es gibt tatsächlich Leute, die sind gerne Kloputzer bei McDonald's. Also die sagen, das ist ja eigentlich gar nichts Schlimmes, denn ja, ich habe so meinen Job, ich kann so ein bisschen Geld verdienen, ich kann davon satt werden, ich habe keine große Verantwortung, ich setze mich da vor die Toilettentür, stelle mein Schälchen auf, da wirft ab und zu mal jemand was rein, das ist gut, wenn nicht, ist auch gut, ein bisschen Gehalt kriege ich auch noch und es geht mir einigermaßen. Ich brauche mich um nichts zu kümmern, außer mit der Klobürste ab und zu mal durch die Klos zu gehen und dann mit dem Schlauch abspritzen, das war's, fertig. Das ist bequem. Man kann seine Zeit totschlagen, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, was einmal kommen wird und wo man einmal landen will. Und ohne jemals zu fragen, wo ich eigentlich herkomme und wo ich zu Hause bin. So kann man natürlich auch leben. Wer kein Ziel vor Augen hat, wird auch keins erreichen. Nur wer sich aufmacht, wer losfährt, der kommt zum Ziel. Nur wer sich aufmacht, kommt zum Vater. Und damit sind wir bei dieser Geschichte wieder. Ihr seid seit gestern alle getauft. Gott hat euch mit eurer Taufe zugesagt, ich will euer himmlischer Vater sein. Ihr habt einen Ort, von dem ihr ausgegangen seid, noch lange bevor ihr geboren wart. Ich habe euch ausgedacht, bevor ihr gezeugt wurdet. Steht in der Bibel. Ich habe genau darüber nachgedacht, wie ihr sein sollt und wer ihr werden sollt. Ich habe darüber nachgedacht, wer die Doreen, wer die Lisa, wer die Chantal, wer die Julia, wer die Doreen, wer die Lisa, wer die Tamara, wer die Jessica, wer die Melanie, wer die Sarah, wer die Tabea und die Nicole, wer der Marco und wer der Kevin werden soll und was ihr werden soll, wie ihr werden sollt. Eure Gaben, eure Stärken, all das, was ihr könnt, euer Aussehen, all das hat sich Gott ausgedacht. Ihr seid Wunderwerke, einmalige Wunderwerke Gottes. Und keiner von euch ist besser und keiner ist schlechter, keiner ist mehr, keiner ist weniger. Jeder hat von Gott Wunderbares bekommen, wunderbares Geschenk bekommen, wo Gott auch genau weiß, wo ihr das einbringen dürft, wo ihr das einsetzen sollt. Aber heute kommt nun zu eurer Taufe die Konfirmation. Heute kommt zu dem Angebot Gottes, bei ihm zu Hause zu sein, eine Gelegenheit für euch, darauf einzugehen. Das, was er sich vorgestellt hat, für euch auch umzusetzen, in eurem Leben einzubringen. Wenn ihr so wollt, dann ist das, was der verlorene Sohn damals in dem Gleichnis sich vornimmt, als er da als Kloputzer bei McDonald's sitzt, seine Konfirmation. Er sagt nämlich, Lukas 15, Vers 18, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ich will losgehen. Ich will hier nicht sitzen bleiben. Ich will hier nicht verlottern. Ich will hier nicht verrotten, sondern ich will zurück zu dem, der mich ausgedacht hat, bei dem ich Wunderwerk in seinen Gedanken gewesen bin. Ich will dahin zurückkehren, woher ich komme und wo ich hingehöre. Ich möchte, übertragen gesehen für uns Christen, ich möchte in den Himmel. Nur wer sich aufmacht, kommt zu Gott. Ich verstehe, wenn das nicht immer ein angenehmer Gedanke ist. Damals war es ja bei diesem verlorenen Sohn auch so. Ich habe alles, was mir der Vater gegeben hat, habe ich auf den Putz gehauen, habe ich draufgelegt. Es ist nichts mehr übrig, es ist kein einziger Cent mehr da. Und auch heute gibt es das manchmal, nach Hause kommen, wenn man eine 6 in der Mathearbeit geschrieben hat oder was weiß ich, was auch passiert ist. Es kann manchmal ganz schön doof sein, nach Hause zu kommen und dann dazu zu stehen, dass was schiefgelaufen ist, dass was total schiefgelaufen ist. Und zu meiner Zeit bedeutete das manchmal, dass man auch sein blaues Wunder erlebt hat. Also in früheren Zeiten war das durchaus üblich, dass man dann auch mal den Hintern versohlt bekommen hat. Das ist Gott sei Dank heute ganz selten der Fall oder wird gar nicht mehr gemacht, Gott sei Dank. Aber wie gesagt, übrigens musste der verlorene Sohn aus dem Gleichnis auch mit so einer Überraschung rechnen. So heimkommen und sagen, ich habe alles verprasst, Vater, so jetzt machen wir so weiter wie bisher. Das ging nicht. Er wollte zu seinem Vater gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin von jetzt an nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Ein früherer Konfirmand hat beim Vorlesen einmal sich vertan. Er hat statt zu lesen, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir, hat er gelesen, Vater, ich habe gekündigt. Und genau das meint gesündigt. Das ist gesündigt. Wenn jemand kündigt, wenn jemand die Liebe Gottes aufkündigt, wenn jemand sagt, Gott ist mir eigentlich egal, brauche ich nicht. Wozu Gott? Ich kann auch so ganz, ganz toll leben. Ich habe auch so tolle Ideen. Ich kann auch so wirklich Spaß haben und Freude haben in meinem Leben. Wozu brauche ich dann noch Gott? Der verlorene Sohn hat nicht den Vater verärgert. Er hat sich von ihm losgesagt. Er hat gesagt, ich brauche dich nicht mehr, Vater. Ich kann für mich selbst sorgen. Er hat ihm nicht nur wehgetan, er hat seine Kindschaft aufgekündigt. Ich will von dir nichts mehr wissen. Wir beide haben nichts mehr miteinander zu tun. Ich gehe in ein Land, was ich mir aussuche. Ich gehe dahin, wo ich Spaß habe. Das meint gesündigt. Einfach kündigen. Für immer. So kommt er zu seinem Vater zurück. Er bekennt offen, Vater, ich habe gesündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Und jetzt kommt die große Überraschung, das blaue Wunder. Nicht im negativen Sinn, sondern im positiven Sinn. Eigentlich hätte der Vater jetzt sagen können, du kommst mir nicht mehr ins Haus. Raus, verschwinde. Du hast alles auf den Putz gehauen. Jetzt, dir steht nichts mehr zu. Dir gehört nichts mehr. Raus, weg, verschwinde. Aber dieser Vater macht genau das Gegenteil. Der Vater, der denkt die ganze Zeit, als er von dem Moment an, wo der Sohn das Haus verlassen hat, denkt er an nichts anderes, als dass dieser Sohn zurückkommt. Er denkt nur daran, hoffentlich kommt er zurück. Und als er ihn sieht von Weitem, er erkennt sofort, das ist mein Sohn, da rennt er los und nimmt diesen Sohn in seine Arme, schließt in seine Arme und hat ihn lieb. Der Vater lässt ihm neue Kleider bringen. Er steckt ihm seinen Siegelring an den Finger und sagt ihm, von jetzt an bist du wieder mein Sohn, du bist mein Sohn und Erbe. Und er veranstaltet ein großes Fest. Alle Schränke werden aufgemacht, alle Vorräte werden ausgeräumt, alles ausgepackt und nochmal ein großes Fest gefeiert. Und ich will euch sagen, so ist das bei Gott, wenn jemand zurückkommt, wenn jemand heimkehrt und sagt, du Vater, ich habe gekündigt, ich bin eigentlich weggelaufen, weil ich dachte, ich könnte mein Leben ohne dich leben. Wenn du zurückkommst und sagst, ich möchte bei dir sein, Vater, denn bei dir geht's mir doch am allerbesten, dann nimmt dich der Vater so in seine Arme. Dann nimmt dich Gott in seine Arme und sagt, du bist mein geliebtes Kind. Komm her, geliebtes Kind, und feier mit mir. Und dann feiern die Engel im Himmel ein Fest. Das ist ein Wunder, was Gott tut für diejenigen, die zurückkommen, die heimkommen zu ihm. Ja, mit einem solchen Ausgang war nach menschlichem Ermessen überhaupt nicht zu rechnen. Als Vater schuftet man und lebt doch hauptsächlich für seine Kinder. Man will ihnen schließlich etwas mitgeben im Leben. Die sollen es gut haben, die Kinder. Und dann ist es schlimm und traurig, wenn sie einfach gedankenlos und egoistisch alles verprassen, was man hart erarbeitet hat. Der Vater im Gleichnis wusste zum Glück, der Sohn ist unendlich viel wichtiger als alles Materielle, als alles, was man materiell jemandem mitgeben kann. Wenn nur der wiederkommt, lässt sich alles andere verkraften. Und so ist es bei Gott auch. Du selbst bist Gott unendlich wichtiger als das, was du vielleicht selbst falsch gemacht hast. Es gibt ja auch Leute, die sagen, bei mir ist so viel schiefgelaufen im Leben. Da ist so viel quergelaufen. Da ist die Ehe kaputt gegangen, vielleicht nochmal kaputt gegangen. Da sind Dinge einfach total quergelaufen. Gott kann mich gar nicht mehr lieben. Aber denk so nicht. Gott wartet nur darauf, dass du sagst, ich möchte heimkehren. Ich möchte heimkehren zum Vater. Und dann freut er sich riesig, egal was du mitbringst, egal woher du kommst und ob du die Klobürste noch in der Tasche hast. Es spielt keine Rolle. Du bist bei ihm herzlich willkommen. Wenn du nur nach Hause kommst zu Gott. Wer sich zu ihm aufmacht, erlebt eine Überraschung. Der erlebt, dass Gott ihn in die Arme nimmt und sagt, wie bin ich so froh, dass du wieder da bist. Wer vor Gott bekennt, ich habe dir die Treue gekündigt, ich habe gesündigt, vergib mir, zu dem wird Gott sagen, ich vergebe dir, sei mein Kind und Erbe für immer. Darum mach dich einfach auf. Schwing dich in den Sattel des Glaubens. Probier es aus, sitz auf und fahr los. Ich will dir aber vorher noch ein paar Einzelheiten erklären, die so an dem Fahrrad einfach wichtig sind. Ein Fahrrad läuft nur gut, wenn es Reifen hat und wenn diese Reifen eine gute Bodenhaftung haben. Also, je schlimmer die Straße, desto wichtiger sind die Reifen. Ich sag mal so, der Vorderreifen, das ist der Kontakt zwischen dir und Gott. Der Vorderreifen ist der Kontakt zwischen dir und Gott. Du brauchst diesen engen Kontakt zwischen dir und Gott, damit dein Glaube bestehen kann, damit du mit Gott verbunden bleibst, damit er dir helfen kann und sagen kann, was er von dir will und wie er dein Leben führen will. Und der Hinterreifen, das ist der Kontakt zwischen dir und den Christen. Du brauchst auch den Kontakt zu den Christen, zur Gemeinde, zu Backbone oder wo auch immer du vielleicht mit Christen zusammenkommst. Christen, die für dich beten, die an deiner Seite stehen, die dir helfen, die dir einen guten Rat, einen guten Tipp geben, die dich vielleicht wieder, wenn du abweichen willst, wieder zu Gott zurückführen. Also die Gemeinde ist lebensnotwendig. Wer seine Blumen nicht gießt, der erlebt nach kurzer Zeit, dass die vertrocknen, dass die kein Wasser kriegen, dass die keine Nahrung kriegen, nicht wachsen können. Aber ihr braucht Nahrung. Das heißt, jeder Christ braucht Nahrung. Jeder Christ braucht die Bodenhaftung der Gemeinde. Dann hat ein Fahrrad etwas, das ich als Sechsjähriger leider noch nicht kannte, was aber auch wichtig ist, was sehr, sehr wichtig ist und ohne das man eigentlich gar nicht gut Fahrrad fahren kann, nämlich die Bremse. Ja, da gibt es eine Vorderbremse und eine Rückbremse. Früher gab es auch Fahrer, die hatten so einen Rücktritt. Mein Bruder ist da mal mitten in den Verkehr reingefahren, weil er nicht wusste, dass das Fahrrad keinen Rücktritt hatte und hat einen schweren Unfall gehabt. Also es gibt eine Vorderbremse und eine Hinterbremse. Und ich sag mal, die Bremsen stehen für die 10 Gebote. Ihr habt ja auch gelernt. Also zwischendrin muss man einfach mal bremsen können. Es gibt Sachen im Leben, da geht es eben nicht weiter, sondern da ist es wichtig, dass man auf die Bremse tritt beziehungsweise die Bremse bedient. Ich nenne mal die Vorderbremse die Bremse der ersten 4 Gebote. Die 4 Gebote, die das Verhältnis zwischen dir und Gott bestimmen. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch Gleichnis machen. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen und du sollst den Feiertag heiligen. Und die anderen 6 Gebote, das wäre dann die Rückbremse sozusagen, das sind die Gebote, die alles zwischen dir und deinen Mitmenschen betreffen. Also, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen und du sollst nicht begehren, was einem anderen gehört. Das sind die Bremsen. Ein anderes wichtiges Teil am Fahrrad, was unbedingt sein muss, hier ist das Licht. Ohne Licht geht's nicht. Ohne Lampe siehst du in der Dunkelheit nicht. Und ich nenne die Lampe mal die Bibel. Die Bibel, das Wort Gottes, ist die Lampe am Fahrrad. Und in der Bibel steht das selber. Da steht nämlich drin, Psalm 119, Vers 105, mein Wort ist deines Fußes Leuchte. Oder umgekehrt, Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Das heißt, das Wort Gottes leuchtet meinen Weg aus. Und wenn du in der Bibel liest, dann weißt du, wo du langgehen kannst, wie du dein Leben leben kannst. Da sagt Gott alles, was für dich wichtig ist. Ein weiterer wichtiger Teil am Fahrrad, ja, den man nicht verachten sollte, sind die Rückstrahler. Also Rückstrahler oder hier an den Pedalen findet man noch solche Strahler oder auch hier in den Speichen. Die braucht man, um gesehen zu werden. Wozu braucht ein Christ Strahler, um gesehen zu werden? Die braucht er, damit er Zeugnis geben kann. Ich nenne das einfach mal, das ist das Zeugnis, das Bekenntnis vor den Menschen. Wenn ihr vorhin, hat es Ralf Richter in dem Wochenspruch vorgelesen, den himmlischen Vater vor den Menschen bekennt, dann wird er sich zu euch bekennen. Das heißt, dieses Bekenntnis, darauf kommt es an. Auf dieses Bekenntnis kommt es an. Jesus bekennt sich zu euch, wenn ihr euren Glauben auch in eurer Umgebung bekennt. Wenn ihr sagt, wenn euch jemand fragt, ja, ich glaube, dass dieser Jesus mein Herr ist, dass dieser Jesus auferstanden ist und dass er lebt und dass er für mich da ist. Also, diese Strahler sind wichtig zum Bekennen und damit zum Wachsen im Glauben. Und das Letzte, was ich noch sagen will, das ist hier die Klingel. Heute ist das nur so ein komisches Bing hier. Früher gab es da so einen richtigen Brung, 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 ja, wo man so richtig also klingeln konnte. Das nenne ich einfach mal, das ist das Gebet, der Gebetsruf zu Gott. Die Klingel ist der Gebetsruf zu Gott. Ihr kennt ja die Telefonnummer Gottes, wer weiß sie noch? Hat sie noch jemand im Kopf? Niemand mehr? Wer weiß sie? Genau, 50,15, Psalm 50, Vers 15, da steht, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Das heißt, die Klingel, die brauchen wir, um Gott anzurufen, wenn wir in der Not sind. Dann hört Gott uns und dann will er uns gerne helfen. Er hilft uns nicht so, wie wir uns das ausdenken, sondern wie es besser ist. So, dass es uns wirklich eine Hilfe ist. Deswegen dürfen wir mit allem, was wir auf dem Herzen haben, jederzeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit zu Gott kommen und ihm das sagen. Die Klingel ist dafür der richtige Punkt. Also, macht euch auf, schwingt euch in den Sattel. Zur Taufe habt ihr das Fahrrad des Glaubens geschenkt bekommen. Im Konfirmandenunterricht haben wir versucht, euch das Fahren beizubringen. Jetzt mit der Konfirmation, jetzt geht's erst richtig los. Die Konfirmation selber ist kein Ziel zum Ausruhen. Es ist nicht Ende jetzt, letzter Gottesdienst in meinem Leben, sondern eine Station zum Durchstarten. Ihr habt's gehört. Da heißt es nicht endlich geschafft, sondern jetzt geht's los, jetzt fahre ich los. Jetzt möchte ich Gott wirklich Platz machen in meinem Leben. Jetzt soll er die Nummer eins in meinem Leben sein. Also, wenn du es nicht schon längst getan hast, mach dich auf zu deinem himmlischen Vater. Lass das Fahrrad des Glaubens bitte nicht in der Ecke stehen und vor sich hinrosten. Ich wünsche euch allen eine gute Fahrt durch euer Leben mit Jesus. Amen.